Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Einer der wichtigsten Popschreiber der 90er Jahre meldet sich zurück. Bret Easton Ellis, Autor von American Psycho, Unter Null und Glamorama. Morgen erscheint sein neues Buch Weiß, das wir mit Kulturjournalistin Jenny Zülker besprechen wollen. Weiß ist das erste nicht-fiktionale Werk von Bret Easton Ellis und das erste Buch nach 9 Jahren. Eine Zeit, in der Ellis eher ja, durch beleidigende Twitter-Attacken von sich reden gemacht hat. Wie sehr prägen denn diese beleidigenden Tweets das neue Buch?
Es ist schon davon geprägt. Also einerseits ist er auch in diesem Buch gewohnt provokant. Er will anecken und er will nicht gefallen. Er möchte nicht politisch korrekt sein. Er kritisiert Political Correctness. Die Selbstviktimisierung, also so nennt er das, das Opferstilisieren verschiedenster Gruppen kritisiert er, egal ob das Frauen oder Schwule oder nicht weiße Menschen sind. Und er lässt sich lange darüber aus, dass seiner Ansicht nach ätzender Humor ja alles und jeden angreifen darf, weil nur so eine wahre Gleichbehandlung aller Menschen stattfindet. Das ist also schon ganz typisch. Andererseits sind die Kommentare aber auch gut durch gedacht. Und eben, weil sie viel länger sind als diese Tweets, sind sie, habe ich so empfunden, öfter eher scharfsinnig als beleidigend oder gleichzeitig beleidigend und scharfsinnig. Ich finde schon, dass dieses Buch Ellis als offen schwul lebender Mann und Autor viel, viel genauer darstellt und viel mehr Facetten nach von ihm zeigt. Also ihn als schon ziemlich kaputten, narzisstisch gestörten, aber dennoch interessanten Menschen darstellt. Das ist auf jeden Fall mehr so als in seinen merkwürdigen Tweets, die er normalerweise anscheinend im extrem benebelten Zustand abgegeben hat. Mhm. Da sagt er auch immer, insofern schlägt das Buch Twitter inhaltlich sowieso und das Bild, das Ellis von sich malt, ist differenzierter, wenn auch nicht unbedingt sympathischer als seine Tweets.
Also insgesamt erzählt der Autor aus Kalifornien ja von seiner Kindheit, seinen Teenagerjahren. Er beschreibt sein Verhältnis zu Filmen, zu Schauspielern, Sexualität, soziale Netzwerke eben zu Donald Trump. Wie ist das? Wie steht denn Ellis inzwischen zu seiner ganzen Twitter-Aktivität?
Das finde ich auch ganz interessant. Er beschreibt sehr genau, wie es zu manchen der besonders skandalösen Tweets kam. Es gab 2012 ja einen über Catherine Bigelow. Darüber hat er auch gerade vor ein paar Tagen noch mit einer New York Times Redakteurin in so einem Talk gesprochen, genau über diesen Tweet. Der beschreibt er das auch nochmal.
The Catherine Bigelow tweets, and I talk about in White, were an example of why Twitter doesn't work. I was much more annoyed by the reaction toward Zero Dark Thirty than I was Catherine Bigelow. And I was much more annoyed by the reaction to The Hurt Locker, which I think was a very overrated film.
Sagt er über Catherine Bigelow, die hatte da ein Jahr vorher einen Oscar bekommen für The Hurt Locker. Sie ist die Regisseurin von The Hurt Locker und Strange Days und Zero Dark Thirty, also eine große Hollywood-Frau. Und diesen Tweet schrieb er, die sei als Regisseurin ja überschätzt und nur weil sie so gut aussehe, also nur weil sie von ihrem Aussehen profitieren würde, hätte sie diesen Oscar bekommen. Und als Mann hätte sie den Oscar bestimmt nicht bekommen. Das stößt er später nochmal nach. Und er versucht sich jetzt schon in dem Buch und auch in diesem Talk da so ein bisschen rauszureden. Er will halt provozieren. Er wollte damit auch provozieren. Er findet diesen Film tatsächlich wirklich schwach. Und das ist, glaube ich, eher der Grund, warum er so eine wahnsinnige Beleidigung da loslässt. Ich habe so gedacht, ich glaube tatsächlich, wenn das jetzt nicht eine weiße Frau gewesen wäre, sondern ein schwarzer Mann, dann hätte er halt in die Richtung geschossen. Ich glaube tatsächlich, dass dahinter wirklich bei ihm auch nur einfach die Lust daran steht, jemanden beleidigen, provozieren zu wollen und gar nicht unbedingt eine spezielle Gruppe von Menschen prinzipiell abzulehnen oder davon auszugehen, Frauen können das nicht. Das ist wirklich eher ein Menschenhass, wenn man das so nennen möchte, als tatsächlich nur ein Frauen, also ein Gänsefüßchen nur ein Frauenhass. Und dann sagt er noch, fand ich auch sehr interessant, dass Tweets prinzipiell ja überbewertet sind und er regt sich darüber auf, dass Menschen Tweets so wichtig nehmen und er sagt, mein Gott, ich habe nur besoffen getwittert. Naja, das ist, kann man sehen, wie man will, aber es ist tatsächlich ja erstaunlich, was so Tweets anrichten können und ich verstehe ihn da auch, dass er denkt, das kann ja nicht sein. Ich habe einen so einen blöden Satz gesagt, das ist nur eine Meinungsäußerung, kriegt euch wieder ein. Also das kann ich schon auch verstehen.
Also insgesamt klingt da so ein bisschen an, dass das Buch Weiß bisschen auch eine Erklärung oder vielleicht sogar eine Entschuldigung von Alice ist?
Ich würde sagen, eine Entschuldigung kriegt man von ihm nicht, weil so ist er nicht drauf. Also er wird sich nicht entschuldigen. So, er hat sich selber so inszeniert, dass sein unique selling point ist ja, dieser bärbeißige, menschenverachtende, menschenhassende Typ zu sein. Aber er erklärt das irgendwie schon ganz gut. Zum Beispiel hat er so eine ganz, ganz schöne Sache, die er erklärt. Er sagt, der Unterschied zwischen der Generation X, zu der er gehört, Jahrgang 64, und diesen Millennials, die nennt er öfter mal in verschiedenen Tweets, nennt er die Generation Weichei. Und das schreibt er auch in seinem Buch. Er war auch mit jemandem zusammen, lange mit einem Mann, mit einem Millennial-Mann. Und er sagt, der Unterschied ist, dass halt diese junge Generation einfach mit Ironie und mit Sarkasmus und bärbeißigem Spott überhaupt nichts anfangen kann. Die sind alle sehr lieb und sind aber dabei auch dann sehr empfindlich, weil sie gar nicht gewöhnt sind, irgendwas mit Humor zu sehen. Und das fand ich als Idee gar nicht so schlecht. Das ist mir auch schon untergekommen, aber auch diese Verbindung dann, dass genau diese Generation, die Millennials, aber andererseits von dieser Bewertungssucht dann total befallen sind und ständig überall Likes und Dislikes und Hate und Love anbringen müssen, aber sich selber überhaupt nicht bewerten lassen können, weil sie dann sofort total ausflippen und sehr, sehr sauer werden. Also das fand ich eine ganz interessante Verbindung. Das war eine von seinen versuchten Erklärungen für sein relativ, ja, doch kritisch zu sehendes Verhalten.
Was steht denn insgesamt so dahinter, hinter diesem Werk? Ist das ein toleranter Mensch oder jemand, der eben Ressentiments hinter diesem, ja, Aufruf zur Meinungsfreiheit eher versteckt?
Das habe ich mich auch gefragt und ich bin nicht ganz zu einem Entschluss gekommen. Also das ist jetzt Küchenpsychologie, was ich betreibe. Meiner Ansicht nach ist das schon jemand, der, wenn überhaupt, alle Menschen gleich hasst. Also egal ob Frauen, Männer,
Schwule. Immerhin da gleichberechtigt.
Genau, ja. Genau, und insofern gleichberechtigt ist. Ich habe ein bisschen Probleme mit so einem linken Bashing, was er betreibt und mit so einem extra provokanten für Trump reden. Er bezeichnet sich selber zwar andauernd nicht als Trump-Wähler, sondern er beleidigt auch Trump natürlich. In gewisser Weise ist er tolerant, weil er halt jedem seinen Tadel lässt oder jedem seine Beleidigung lässt. Und Ressentiments hat er, glaube ich, tatsächlich, wenn, entweder gegen alle gleichzeitig oder gegen niemanden. Aber ob man das nun mag als Menschen, ist natürlich eine andere Frage. Ob man mit so jemandem dann irgendwie gerne sprechen möchte, ist eine andere Sache. Ich finde aber schon, dass eine demokratische Gesellschaft auch so einen Menschen aushalten muss. Ich finde nicht, dass der gefährlich ist in seiner Rede.
Und seine eigene Sexualität, das ist ja eben angeklungen, spricht er in diesem Werk so offen wie bisher noch nie an?
Ja, er hat ja tatsächlich in seinen Romanen viel heterosexuelle Protagonisten da porträtiert, die halt aber natürlich total kaputt sind, wie überhaupt alle Menschen in seinen Romanen natürlich total kaputt sind. Das sind ja auch keine realen Beschreibungen, sondern eben überstilisierte und übertriebene, ja, wilde, kranke Darstellungen von einer perversen Yuppie-Gesellschaft. Und jetzt hat er in diesem neuen Buch, erzählt er halt von sich als schwulen Mann und dass er halt von Natur aus für die Rechte der homosexuellen Männer und Frauen immer eingetreten ist und das auch immer machen würde. Also er hat dann schon auch was in der Beziehung recht Politisches und auch sehr Offenes. Hat mich auch ein bisschen gewundert, weil ich habe das gar nicht, also ich habe in seinen Filmen ihn gar nicht so empfunden. Das hatte ich gar nicht unbedingt gedacht, aber jetzt ist er doch sehr locker damit und sehr offen damit.
Und man kann eben seine Romane, einer der bekanntesten im American Psycho, ja sehr, sehr unterschiedlich lesen. So ein zynischer Abgesang auf die kapitalistische Gesellschaft, aber auch in Teilen natürlich ganz klar frauenverachtend oder gewaltverherrlichend. Was sagt Alice zu diesem Buch?
Beschreibt das ganz schön. Also die ganzen Beschreibungen seiner eigenen Literatur und auch der Filme, die er mag, die sind alle immer ganz, ganz nachvollziehbar und ganz schön. Bei American Psycho, da geht er gar nicht so sehr auf das angeblich Misogyne dieses Buches ein, sondern es ist natürlich ein überzeichnetes Buch, eine stilisierte Figur, die soll dafür stehen, das ist ein Anti-Held, der Mann, das ist kein Held, der soll ja abstoßen. Man kann natürlich dagegen halten, dass so ein literarischer Umgang mit Gewalt auch wieder den Weg ebnen kann für echte Gewalt. Aber ich glaube, die Diskussion, die führen wir ja auch bei allen anderen Filmen und bei Videospielen. Ich glaube auch, dass sowas nur bereits gefährdete Menschen triggern kann. Und das sagt Alice auch im Prinzip. Also er möchte gar nicht mit dem Buch irgendjemand triggern oder Gewalt befürworten, sondern er nimmt das als Tabuverletzung oder als Reiz einer Tabuverletzung. Und unsere Welt ist eben so vielschichtig, die besteht eben nicht nur aus schönen und friedliebenden und liebevollen Narrativen, sondern eben auch aus so einem Narrativ wie American Psycho.
Und Drogen spielen auch noch eine Rolle in seinen Romanen sowieso und jetzt in dem Buch Weiß. Was schreibt er darüber?
Das fand ich auch ganz interessant. Er stilisiert sich ja so ein bisschen als glamourös kaputten Menschen, der so ein bisschen sich auch rausredet damit, ich war ja nur betrunken und der eiskalte Tequila stand neben meinem Bett und das, als ich das geschrieben habe. Und das ist natürlich Quatsch, weil betrunken oder nicht oder bedröhnt oder nicht, natürlich kommt da das raus, was ein Mensch wirklich denkt. Also das, was im Innern schlummert. Und ich sehe deswegen diese Drogenverklärung auch nur als Teil seiner eigenen Legendenbildung vielleicht von so einem Provokateur, der besoffen die Wahrheit sagt und sich nicht um die Meinung der anderen schert. Und trotzdem finde ich aber, ist er auch ein Kind seiner Zeit. Und er hat ein Kapitel seines Buches, heißt Post-Empire. Da schreibt er so ganz viel Gemeines auch und sehr, teilweise auch sehr Wahres über die USA, also als Empire und wer alles für das Post-Empire, für das kaputte Empire steht. Zumindest ist es was, wo man drüber nachdenken kann. Und ich muss auch sagen, dass stilistisch wieder, so wie die anderen Bücher auch, wie seine Romane auch, sehr schön ist und schön zu lesen ist. Ich kann mich dem auch nicht erwehren. Ich bin zwar bei ganz vielen Sachen sehr ablehnend inhaltlich, aber trotzdem habe ich sehr gerne gelesen.
Kulturjournalistin Jenny Zilka über das neue Buch von Popkulturprovokateur Bret Easton Ellis. Weiß kommt morgen in den Handel.